Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 554 des Audiocasts zum CC2. Ja, ich begrüße alle Damen und alle Herren, die zuhören, liebe Männer, liebe Frauen, liebe Freundinnen, liebe Freunde und so weiter, das Übliche eben. Ich freue mich über jeden, der wieder zuhört. Ich freue mich über jeden, der mir seine Meinung schreibt, Hinweise und Tipps gibt. Ich kann sie nicht beantworten allein, alle geht nicht. Bei dem einen oder anderen frage ich dann schon mal nach, wenn ich irgendetwas nicht verstanden habe, was aber möglicherweise interessant ist für uns, für die Sendung, für die Inhalte oder sonst was. In der Hauptsache aber habe ich mich heute vor dem Mikrofon versammelt. Nicht, weil ich müde bin, das ist der Winterschlaf, der drückt nun mit Macht hier hinein, aber weil ich Informationen habe, die ich nicht zurückhalten möchte. Und zwar Informationen, die fast unglaublich klingen. Ich meine da nicht die Maut, ich meine da nicht, dass Renzi zu hoch gepokert hat. Ich meine nicht, dass ich froh bin, dass die Österreicher eine gute Wahl getroffen haben. Nein, nein. Ich meine Informationen, die man als normaler Mensch so erstmal gar nicht wahrhaben möchte, will, die man gar nicht glauben kann. Aber gehen wir mal ins Einzelne. Am Cyber Security Research Center in Israel ist das, an der Ben Gurion University des Negev, da hat ein Forscherteam, unter anderem auch der Leiter dieses Instituts, Mordechai Guri, etwas herausgefunden, was eigentlich ganz normal ist für jeden Elektroniker. Ich zum Beispiel kann mich daran erinnern, das ist jetzt schon bestimmt mal 55 Jahre her, da hatte ich ein Radiogerät, ein eigenes, im Kinderzimmer. Und da ich ab und zu auch ganz gerne mal Nachrichten hören wollte, hatte mein Vater aus dem Wohnzimmer von dem damals noch seltenen und bei uns einzigen Fernsehgerät vom Lautsprecherausgang eine Leitung gelegt, quer durch den Flur bis ins Kinderzimmer. Und ich konnte an dieser Leitung einen Lautsprecher anschließen und konnte dann abends hören. Dieser Lautsprecher wurde dann, wenn ich schlafen gehen musste, im Wohnzimmer abgeschaltet. Und das war's dann. Aber ich habe damals überlegt, Mensch, der Lautsprecher, da könnte man doch. Denn so ein Radiogerät hatte damals schon einen Audioeingang, einen TA-Eingang, Tonabnehmer hieß das damals. Den könnte man doch an diesen Eingang anschließen. Nur das Signal, was von dem Lautsprecher, der im Fernsehgerät eingebaut war, kam, war zu gering. Aber ich habe damals schon Transistoren gehabt, ich glaube, das war entweder GFT44 oder sowas oder OC71, diese schwarzen Röhrchen da, und habe einen Ein-Transistor-Verstärker aufgebaut, der an die Anodenspannung des Radiogerätes gehangen wurde. Und damit konnte ich dann wunderbar hören, was im Wohnzimmer gesprochen wurde. Naja, das führte kurz über lang zu einigen am Knatsch, aber es ging einfach nur darum, Ihnen mal zu erklären, dass so ganz prinzipielle Funktionen schon ewig existieren. Ein Lautsprecher ist im Grunde genommen eine große Membran, die nimmt den Schall auf und schwingt im Rhythmus des Schalles. Und unten dran ist eine Spule, eine Tauchspule, die taucht in einen Magneten ein. So eine runde Spule und der Magnet hat einen runden Schlitz. Und da taucht die immer ein. Und dadurch erzeugt die, ähnlich wie ein Dynamo am Fahrrad, einen Strom. Es wird eine Spannung induziert, ein Strom fließt. Und diesen Strom kann man verstärken, ja, und damit in den Eingang eines Verstärkers eines Radios gehen. So, und dieses Prinzip, was eigentlich jeder kennt, der mit Elektronik zu tun hat, das hat dieser Herr Guri mit seinem Team jetzt etwas verfeinert. Naja, verfeinert, verschweinert könnte man vielleicht sagen. Und zwar gibt es in den Realtek-Chips, in die bei uns als Audio-Hardware in ganz, ganz vielen Computern, Laptops und ähnlichen Kram drin sind, eine Möglichkeit, dass man die Eingänge, zum Beispiel an unseren Klappcomputern, wo ein Mikrofoneingang und ein Kopfhörerausgang ist, dass man die per Software vertauschen kann. So, was heißt das nun? Wenn ich also an meinem Klappcomputer einen Kopfhörer angeschlossen habe oder Ohrhörer angeschlossen habe und ich vertausche per Software den Ausgang, wo der Kopfhörer dranhängt, mit dem Eingang, dann wird das, was bei dem Kopfhörer auf die Membran kommt und dort, genau wie bei meinem Lautsprecher hier im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer meiner Eltern, einen Strom erzeugt, eine Spannung induziert, wird das in den Computer hineingeleitet, in den Eingang, in den Mikrofoneingang, denn die sind ja vertauscht, wird dort verstärkt und dann, naja, dann kann ich es natürlich von außen, wenn ich Zugang zu diesem Rechner habe und den muss ich hier haben, damit ich ihm überhaupt erstmal ein Programm unterschieben kann, welches Eingang und Ausgang des Realtek-Chips vertauschen kann, dann kann ich da zuhören, was da gesprochen wird. Die haben Versuche gemacht, dass man also so bis zu 10 Meter Entfernung bei angeschlossenen Kopfhörern ohne große Probleme etwas verstehen kann, abhören kann. Es erschrickt so ein bisschen, ja? Wenn man sich überlegt, da kann man im Prinzip gar nichts dagegen machen. Das Einzige, man könnte ein Programm installieren, welches nun überwacht, ob gerade bei diesem Realtek-Chip in diesem Computer irgendwie Ein- und Ausgang vertauscht sind. Das kann man natürlich machen. Aber wer hat das, wer kann das, wer macht das? Naja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann darf ich eben keinen Kopfhörer mehr angeschlossen lassen. Ich muss ihn eben da herausziehen. Die Möglichkeit, dass man die eingebauten Lautsprecher als Mikrofon verwendet, bieten diese Chips nicht. Das kann man also wohl nicht per Software umdefinieren. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Und zwar, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe meinen Kopfhörer da dran, aber ich brauche meinen Rechner ja gar nicht am Internet hängen zu lassen. Also ziehe ich einfach die Netzwerkverbindung raus oder schalte die Funkverbindung hardwaremäßig einfach ab. Und wenn ich Musik höre oder sowas. Das geht ja auch. Wenn man allerdings in der Reichweite des Rechners ist, Reichweite also viel weiter als mein Arm reicht, dann gibt es andere Sachen. Wenn von außen da ein Programm drauf gespielt worden ist, dann kann man zum Beispiel ein angeschlossenes USB-Kabel, wo gar kein Gerät dranhängen muss, als Sendeantenne verwenden. Wir wissen, immer dann, wenn wir auf ein Kabel Strom draufgeben, wird etwas gesendet. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Wenn Sie Licht einschalten, knackt es irgendwo im Lautsprecher und wenn Sie ausschalten, knackt es sogar noch lauter. Das ist das Prinzip. Wenn man also jetzt ein moduliertes Signal auf die USB-Schnittstelle gibt, dann arbeitet ein solches Kabel als Sendeantenne. Und das kann man natürlich mit einem entsprechenden Empfänger, die kriegen wir ja teilweise sogar einstellige Euro-Beträge, diese sogenannten Software-Defined Radios, kann man es damit wieder empfangen und dekodieren. Das heißt, ich könnte mit dem Kopfhörer etwas aufnehmen und könnte das senden. Da ist es mit der Sprache natürlich etwas schwierig, aber ich kann andere Informationen weitergeben. Ich kann gespeicherte Informationen auf dem Rechner langsam weitergeben, weil man kann nur so ungefähr 80 bis 100 Byte pro Sekunde übertragen auf diese Art und Weise. Das ist relativ langsam. Aber selbst wenn ich kein USB-Kabel angeschlossen habe, ist es möglich, dass man, das wurde schon länger bei den Geheimdiensten in den USA gemacht, dass man der CPU des Rechners ein Programm gibt, damit sie bestimmte Rhythmen auf den Bus gibt. Man beschreibt also Speicherzellen im Rechner in einem bestimmten Rhythmus. Und das haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Oder denken Sie mal an Ihr Mobiltelefon, wenn es in der Nähe von einem Radio oder irgendeinem Wiedergabegerät ist, dann hört man manchmal so rhythmische Signale da drin. Und so etwas kann man auch machen, indem man, das ist ja auch eine CPU, die da Signale erzeugt, indem man Signale auf den Bus, den internen Bus des Rechners gibt. Und das kann man außen wieder funktechnisch empfangen. Auch nur kurze Entfernung, maximal 10, 20 Meter, würde ich mal sagen. Dann wird der Aufwand extrem hoch. Und diese Geschichten. Das hat übrigens der gleiche Junge schon vor einem Jahr oder so etwas gezeigt und gemacht. Wenn man also einen Rechner, die, das muss ja alles was heißen, das heißt ja AirGap-geschützter Rechner, der hat also eine Luftlücke, der ist nicht irgendwo am Internet dran, sondern da ist nichts. Das macht man also bei Geheimdiensten, bei Militär und sicherheitsrelevanten Bereichen. Ja, und dort hat er eben gezeigt, auch das ist relativ einfach möglich. Sobald ich einmal eins meiner Schweineprogramme auf einen solchen Rechner draufgeschoben habe, dann moduliert der mir zum Beispiel den Bus. Was auch geht, dass man zum Beispiel die Lüftergeschwindigkeit rhythmisch verändert und dann quasi Nullen und Einsen damit überträgt. Dass man auch den Bildschirm, das heißt das Display, flackern lässt in einer Frequenz, die unser Auge nicht mehr wahrnimmt und das dann irgendwo optisch abgreift. Also Möglichkeiten gibt es nahezu unendlich viele. Unsere Technik bietet dieses an. Ob es genutzt wird, das hängt davon ab, wie hoch wir uns verdächtig gemacht haben und wie wichtig das den Diensten ist. Was ich eigentlich sagen wollte, es gibt nichts, was man heute nicht abhören kann. Und da, wo Geld in unendlichen Mengen verfügbar ist, bei den Geheimdiensten, bei unseren neugierigen Staaten, da kann man solche Technologien entwickeln, mit denen es möglich ist, Informationen über meinen Computerbildschirm blinken zu lassen, die dann irgendjemand aus einer Entfernung mit einer guten Optik von vielleicht einem Kilometer sogar ablesen kann. Oder mein Lüftergeräusch zu modulieren und damit langsame Bitfolgen zu übertragen. Oder über irgendwelche angeschlossenen Kabel, USB-Kabel zum Beispiel, zu senden. Genauso auch Netzwerkanbindungen, also Netzwerkkabel, Ethernet-Leitung. Auch die kann man rhythmisch so mit Impulsen beschicken, dass da Informationen darüber übertragen werden, die man außen wieder per Funk kabellos abhören kann. Oder eben den angeschlossenen Kopfhörer per Software in ein Mikrofon umfunktionieren. Und wenn der Rechner am Netz hängt, dann kann man wunderschön mithören von jedem Ort der Welt, was auch immer irgendjemand seinem Kopfhörer erzählt. Schöne Technik. Wunderbare Technik. Der übliche Politiker-Aktionismus hat Thomas de Maizière, seines Zeichens Bundesinnenminister, also die Leute, die dieses Amt begleiten, sind wir zumindest solange sie im Amt sind, immer unsympathisch. Der hat also jetzt, nachdem die Router der Telekom, das ist ja auch so ein Ding, ne, zum Teil angegriffen und lahmgelegt wurden, überlegt, nun müsste man irgendetwas machen, damit so etwas nicht passiert. Also wach geworden, wach gerüttelt. So, mal ganz kurz dazu Telekom. Also, das sind ja nun Dinger, die von der Telekom dem Kunden aufs Auge gedrückt worden sind. Das sind mehr oder weniger Pflichtgeräte. Die haben einen Wartungszugang, das heißt ein Port, über den kann dann der Betreiber, sprich hier Telekom, darauf zugreifen, kann Updates machen, Einstellungen verändern und so weiter. Das heißt, ich als Anwender kann da gar nichts dran machen. Das Ding steht also absolut in der Verantwortung der Telekom. Und über diesen Zugang, da wurden dann durch Botnetze unendlich viele Anfragen auf diese Router draufgeknallt, bis die dann gesagt haben, nee, ihr könnt mich mal, jetzt mache ich erstmal eine Pause und sind vom Netz gegangen. Deswegen, ein Schaden ist wohl daran nicht entstanden, aber man musste sie ausschalten und wieder einschalten. Und wenn man Glück hatte und es waren keine Angriffe mehr da, dann hat sich das Ding bekrabbelt und war wieder am Netz. Also die Telekom ist nicht schuld daran in dem Sinne. Der Hersteller der Hardware ist nicht schuld daran, sondern das Gesamtsystem ist ebenso unsicher, um es mal zu sagen. Ich wollte schon kaputt sagen, aber naja. Also es ist noch nicht so weit entwickelt, dass so etwas in irgendeiner Art im Vorfeld abgewehrt werden kann. Nun will Thomas de Maizière eine Einheit von Spezialisten aufbauen, die genau auf so etwas spezialisiert sind. Und zwar überall da, wo Telekommunikation ist, wo Behörden ganz, ganz wichtig, ist ja auch so. Finanzwesen ganz, ganz wichtig, Verkehr, Wasserversorgung, Stromversorgung, Polizeidienste, also die gesamte Infrastruktur, die, wenn sie angegriffen und lahmgelegt würde oder übernommen würde, zu Schäden führen kann in unserer Gesellschaftsstruktur, im täglichen Ablauf, in der Wirtschaft oder sonst wo oder gar noch viel Schlimmeres. So, er will also da etwas aufbauen innerhalb von 2-3 Jahren, dass diese Spezialisten so etwas erkennen und Gegenangriffe starten können. Soll so aussehen, dass sie dann lokalisieren, von welchen Servern gehen diese Angriffe aus und dann diese Server anzugreifen, lahmzulegen, zu isolieren oder was auch immer. Da war doch mal vor 2-3 Jahren etwas, da hat die USA erklärt, wenn jemand einen solchen Angriff auf ihre Rechner startet, dann behalten sie sich vor, da mit konventionellen Mitteln des Krieges zu antworten. Das sei ein Angriff auf ihre, was weiß ich was. Jetzt haben wir also dann, obwohl wir eine Verteidigungs- und keine Angriffsarmee haben per Definition, jetzt haben wir hier eine, ja, das gibt jetzt, ist das dann schon Bundeswehr? Die Landesverteidigung machen diese IT-Spezialisten, diese eine Angriffsarmee, eine digitale Angriffsarmee, die bauen wir also auf. Na gut, jetzt kann man natürlich überlegen, muss man das einfach alles hinnehmen, was da so Sache ist, oder kann man sich dagegen wehren? Ich meine, der normale Menschenverstand sagt, okay, wir müssen uns wehren, wir müssen uns schützen, und dann zurückzuhauen, steckt in der Natur der Menschen. Also nicht sagen, wir bauen jetzt irgendwelche Mauern auf, dass da keiner mehr reinkommt, nein, nein, sondern zurückschlagen, ist eben so. Weiter sind wir Menschen noch nicht. Und auf diese Idee sind jetzt diese Politiker gekommen. Und jetzt wollen sie ganz, ganz schnell, also in 2-3 Jahren, Definitionssache, so etwas aufbauen. Und man hat auch Angst, dass die Wahlen nächstes Jahr gestört werden können. Ob die jetzt auch verschoben werden um 2-3 Jahren, bis diese IT-Spezialisten in der Lage sind, solche Angriffe abzuwehren und Gegenangriffe zu fahren, weiß man noch nicht. Aber zu überlegen, was zu tun ist, ist sicherlich eine gute Sache. Nur Schnellschüsse wie diese, naja, die gehen in der Regel in die Hose, das wissen wir. Bei Forschungen an neuen Sensoren, die auf Basis von Graphen arbeiten sollten, hat man eine Entdeckung gemacht, da kann man doch gar nicht absehen, wie das denn wohl weitergeht. Also eigentlich wollte man eine Siliziumschicht haben, darauf sollte eine 2-Atomlagen-starke Graphenschicht sein und damit wollte man dann Sensoren für Luftdruckmessung und Ähnliches erreichen können. Der ganze Kram ist also 13 Mikrometer groß, diese einzelnen kleinen Blasen könnte man sagen. Und das hat aber so nicht geklappt. Aber die haben sich das angesehen, unser Mikroskop, und da ist aufgefallen, bei Luftdruckänderungen, auch wenn sie nur minimal sind, haben diese kleinen Blasen die Farbe geändert. Ja, und da haben sie erstmal gedacht, okay, war also Mist, geht nicht, können wir nicht machen, denn wenn die nicht so stabil genug sind, dann kann man auch nicht genau messen damit. Aber dann kam die nächste Überlegung, diese Farben, diese Unterschiede, wenn man die ja nun künstlich herbeiführen könnte, also gesteuert, gezielt, zum Beispiel, dass man Strom anlegt an diese kleinen Blasen, die auf Silizium sind mit Graphenstrukturen darauf, dann, und das haben sie schon erreicht, konnte man die Blase, wenn sie etwas zusammengedrückt ist, hat sie reflektiert. Ja, nicht reflektiert, sondern das Licht, was eingestrahlt wird, das wird ja sowohl an der Oberfläche wie auch vom Innern der Blase, also am Hintergrund, reflektiert. Dadurch entstehen Interferenzen und diese Interferenz ist das resultierende Licht, was man dann sieht. So, und je nachdem, ob die Blase zusammengedrückt ist, dann hat man blaues Licht gesehen und wenn sie ein bisschen nach außen gewölbt ist, dann kam rotes Licht raus. Und jetzt hat man überlegt, okay, das geht ja blitzschnell, ganz schnell kann man da umschalten Und das ist die eine Geschichte. Und zum anderen, Leistung braucht man dafür gar nicht. Es wird in Nullspannung angelegt. Es fließt Strom, der jenseits von Gut und Böse ist. Da können wir also wahrscheinlich aus einer kleinen Batterie ein paar tausend Jahre lang das Ding speisen. Und da war die IT eigentlich geboren. Wenn es gelingt, so etwas großflächig herzustellen, hätte man die Möglichkeit, Farbdisplays auf den Markt zu bringen, die ganz wenig Strom brauchen, von außen einfach angeleuchtet werden, also heller Sonnenschein geht. Bei der Dunkelheit musste man ein bisschen Licht haben, muss man da bei der Zeitung auch. Und dann hätte man die Möglichkeit, einmal sehr stromsparend, sehr energiesparend, sehr kontrastreiche Displays herzustellen, die selbst im hellsten Licht nicht versagen, sondern im Gegenteil noch besser lesbar sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, diese Displays wären so dünn, dass man sie zusammenrollen kann, zusammenstecken, ähnlich so wie in Science-Fiction-Filmen, holt jemand so eine kleine Rolle aus der Tasche und zieht die auseinander und liest dann darauf und hat bewegte, farbige Bilder darauf. So, wenn man jetzt sagt, okay, hört sich toll an, aber wann ist es denn soweit? Die Forscher haben den Mut, die haben sich für den Mobile World Congress, diese MWC 2017 in Barcelona, schon angemeldet und wollen einen Prototypen zeigen. Also, vielleicht kommt eine neue Revolution auf uns zu in Bezug auf Displays, dass wir künftig ganz dünne Displays haben, die wir überall hinkleben können, die wir zusammenrollen können, die wir in die Hosentasche stecken können, die keinen Strom brauchen und die trotzdem viel besser lesbar sind als das, was wir bisher haben. Schön, dass es wieder was Neues gibt. Das Landgericht Hamburg hat Ende vergangenen Monats in einer Entscheidung bekannt gegeben mit dem Aktenzeichen 308/48/15, dass aus Facebook verboten wird, Fotos, die hochgeladen werden, zu verändern, die Metadaten da drin zu entfernen. Metadaten. Immer wenn ein Foto gemacht wird, wird heutzutage von diesen Aufnahmegeräten eine Menge Informationen dazugepackt. Das ist nicht nur Blende und Uhrzeit und Datum, teilweise auch geografische Position, wo aufgenommen wird, sondern noch eine Menge mehr. So, und die entfernt Facebook. Ja, und das Landgericht war der Meinung, dass es damit nicht mir so einfach wäre, für den Fotografen nachzuweisen, dass es sein Foto ist. Und dass man damit also im Grunde genommen Bilder klauen und hochladen kann, ohne dass irgendetwas passiert. Hört sich erstmal gut an. Aber wir wissen, dass selbst in diesen Metadaten Code versteckt sein kann, SQL-Einschlusscode, der dann irgendwelche Aktionen auf den Rechner des Ansehenden, dessen, der das Foto ansieht, eingeschleust und ausgeführt wird. Und das wollen wir natürlich nicht. Wenn Facebook aber jetzt diese Sachen da rausrechnet, die haben ja unterschiedliche Formate, unterschiedliche Größe, ganz, ganz kleine Vorschaubilder, mittlere Bilder, die großen Bilder. Und jedes Mal, wenn man ein solches Foto neu schreibt, dann werden auch die Metadaten verändert. Wenn aber jetzt das Gericht ein Recht auf Wiedereinfügen der ursprünglichen Daten festgestellt hat, dann kann da irgendwas nicht mehr so richtig funktionieren. Denn ja, diese Metadaten lassen sich ja ganz einfach verändern. Man kann sie in jedem Hex-Editor ansehen, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch Programme dazu, in denen man die editieren kann. Aber was für einen Sinn macht das oder soll das eigentlich machen, dass wir Bilder bekommen, dass Facebook dazu gezwungen wird, die Metadaten, die ursprünglichen, da drin zu lassen auf jeden Fall und ich kann darauf zugreifen und kann mir eventuell Schadsoftware auf meinem Rechner laden, einfach durch Angucken der Bilder. Offensichtlich ist das, was erstmal gut aussah, wenig durchdacht. Hier fehlt es dem Richter sicherlich nicht an juristischer, sondern an IT-Fachkompetenz. Ne, fehlte? Naja, Es war vielleicht gar keiner vorhanden. Denn er hätte einfach mal jemand fragen sollen, wofür die Metadaten gut sind und warum man sie entfernt und warum sie verändert werden, wenn man Bilder verändert, vergrößert, verkleinert. Dann wäre es nicht so ein Quark gekommen. Mal sehen, was jetzt daraus wird. Manche Sachen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das Bundesverfassungsgericht hat am 27. Oktober einen Beschluss eröffnet unter dem Aktenzeichen 1 BVR 458/10. Dieser Beschluss, der sagt aus, oder diese Entscheidung, dass ein Tanzverbot an Karfreitagen in Bayern, ein grundsätzliches, dass das Grundgesetz widrig ist. Gut. Es gibt also da Gesetze und da, worum es hier geht, das ist eben etwas, das an Sonn- und Feiertagen, das dort eingeschränkt werden kann, was man da tut, also nicht tanzen, keine öffentlichen Veranstaltungen und so weiter und so weiter. Es gab die Verfassungsbeschwerde von der Heidenspaßpartie. Sehr sinnig, Heidenspaßpartner. Das ist eine Veranstaltung von der Religionsfreie Zone, Aktionsgesellschaft oder wie auch immer die da heißt. Die sind für eine ganz strikte Trennung von Staat und Kirche und die fühlten sich ihren Grundrechten beeinträchtigt. Das war 2007. Die haben Geistesfreiheit beansprucht für ihre Veranstaltung und haben das angemeldet in München und das wurde nicht genehmigt und ja, die wollten also im Grunde genommen da ein bisschen diskutieren, atheistische Filme zeigen, hatten ein Pralinenbuffet, hätte ich auch hingehen können und so weiter. Naja, und jetzt hat sich also, nachdem sie sich beschwert haben darüber beim Bundesverfassungsgericht, hat sich das Bundesverfassungsgericht, es sind noch nicht mal ganz 10 Jahre, dass sie dafür gebraucht haben, dazu geäußert. Und hat gesagt, also so wie es in dem Gesetz steht in Bayern, dass eine qualifizierte Ruhe- und Stilleannahme für bestimmte Tage grundsätzlich bestehen muss, ist es nicht grundgesetzkonform. Also da gehören ja andere Tage auch dazu. Ja. Also Aschermittwoch, Gründonnerstag, Samstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und der Heilige Abend. Da darf man also auch nicht tanzen. Vorsicht. Und jetzt sieht es so aus, das Gericht, also wenn ich das richtig verstanden habe, das ist unendlich lang, dieser ganze Kram, dann muss, wenn man eine solche Veranstaltung anmeldet, geprüft werden, ob das überhaupt geeignet ist, andere zu stören, ob das nur ein ganz kleiner Rahmen ist, ob das überhaupt jemand mitkriegt, dass da irgendwelche Leute in irgendeiner Art feiern wollen, ob das gesellschaftlich überhaupt von Interesse ist, dass man so etwas verbietet, und so weiter und so weiter. Oder ob man möglicherweise, das fand ich auch toll, irgendwelche Auflagen bezüglich des Krachs, Lautstärke oder so etwas machen kann. Oder dass man Ordnungspersonal dafür, für diese Veranstaltung beschäftigen muss. Ja, das ist doch, also eigentlich Deutschland geht's doch gut, oder? Wenn wir 10 Jahre über so einen Kram unser höchstes Gericht nachdenken lassen. Ich wünsche mir ein Gesetz, das alle diese Dinge, zum Beispiel solche Urteile, dass da eine Kostenaufstellung gemacht wird. Ich würde gerne mal wissen, was kostet das? Wie lange musste ich denn arbeiten, um die Steuern zu verdienen, die da durch Ver- und B- und G- und verhunzt worden sind oder sonst was? Das gilt natürlich auch für andere Geschichten. Zum Beispiel diese Mautgeschichte. Jetzt ist ja unser Dobrindt, hat wieder Oberwasser. Ich weiß gar nicht, ob der das glaubt, was er sagt. Ob er das wirklich so ehrlich empfinden kann, was er da tut und macht. Ob das irgendwo, naja, ich glaube, ich bin davon überzeugt, es kommt nicht zu dieser Maut. Denn ich glaube ja, unsere Bundeskanzlerin, die hat ja vor der letzten Wahl in einer Fernsehsendung, in einer irgendwo in Parteiendiskussion ganz klar wiederholt gesagt, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Ja, wie soll die denn jetzt kommen, wenn die das so gesagt hat? Kann ja nicht sein. Und Dobrindt sagt ja jetzt auch, mit ihm wird es keine Erhöhung der Kosten für die deutschen Autofahrer geben. Es wird pfenniggenau aufgerechnet. Also das, was die EU gar nicht will, was auch gar nicht sein darf. Wir dürfen ja keine ausländischen Miteuropäer benachteiligen. Ist ja auch richtig so. Und dennoch, er ist also der Meinung, das ist alles gut und alles schön. Und bei den Österreichern müssen wir auf der Straße ja auch bezahlen. Meine Lösung ist eine ganz andere. Schafft diese Kraftfahrzeugsteuer komplett ab und ersetzt sie komplett durch eine Maut. Dann wird keiner benachteiligt, keiner bevorzugt. Und wenn er es dann noch schafft, was ich ja sehr, sehr stark anzweifle, dass es in dem momentanen Lösungsweg überhaupt machbar ist, dass niemand, auch der ein altes Auto hat, irgendeinen Stinker, der nicht das Geld hat, sich ein neues zu kaufen oder nachrüsten zu lassen oder sonst was, dass niemand mehr zahlen muss für seine alte Stinkkarre, bis sie auseinanderfällt. Dann macht ihr etwas für die Menschen, für die Bürger im Land. Oder ihr gebt ihm Zuschüsse, dass er sich ein neues kaufen kann. Aber so, dass er es wirklich kann und nicht seinen Kindern dann die Butter vom Brot nehmen muss. Aber hier, so ein Kram, auch hier, ich wüsste gern, was dieser ganze Scheiß von Anfang an bis jetzt gekostet hat. Mich als Steuerzahler. Eine unverantwortliche, einfache Ego-Tour, ein Ego-Trip, der hier von Politikern durchgeführt wird, für nix und wieder nix. Und passt mal auf, nach der nächsten Wahl ist es vorbei mit der Maut, mit dieser Maut. Vielleicht kriegen wir irgendwann eine europäische. Das wäre ja auch richtig und sinnvoll. Aber nicht so einen, die mit Drücken und Biegen und Beugen und Nachbessern und Nachsteuern und... Nee, wirklich nicht. Außerdem, als Deutscher würde ich mich diskriminiert fühlen, wenn ich ein ganzes Jahr die Maut bezahlen muss und meine Freunde, die Holländer oder Franzosen, die kommen hier für 10 Tage nach Deutschland und bezahlen dafür 10 Tage. Ist das denn richtig? Darf das denn sein? Oder verstößt das auch wieder gegen das Gleichheitsgebot? Ach was, lass sie machen. Wir haben bald Wahl, dann kriegen wir sowieso neue. Ob sie besser werden, ist ein anderer Fall. Ich hoffe mal, wenn die Farbe sich ein bisschen ändert, dann könnten wir Glück haben. Damit sind wir auch heute wieder am Ende der Folge 554. In der Folge 555 wird es aller Voraussicht nach endlich mal wieder eine Redaktionsecke geben, aber ich habe es bisher einfach nicht geschafft, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen mit Udo Wenzig, wo wir Fragen, die bei uns aufgelaufen sind, auch beantworten. Das heißt, er stellt die Fragen in Vertretung von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich versuche sie mehr oder weniger gut zu beantworten. Das soweit und dann mal sehen, was die Woche sonst noch bringt. Auch das wird besprochen und schauen Sie einfach mal in den Shop hinein. Ich würde mich freuen, denn wir leben davon im Sinne von, wir betreiben unser Audio- und Fernsehstudio einfach aufgrund ihrer Spenden und aufgrund von Provisionen, die aus Einkäufen aus dem Shop kommen. Nur um das mal gesagt zu haben. Denn Werbung machen wir keine. Außer für den CC2 natürlich. Daumen nach oben, immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.